Liebe Gemeinde, ich mag die Adventszeit. Ich gestehe das hier mal offen und frei. Ich liebe die Düfte, die Kerzen, die Dekoration. Ich liebe diese Lieder, das Warten auf Weihnachten, Geschenke, Kaufen. Ich weiß aber auch, dass es vielen Menschen anders geht, die sich zum Beispiel im Stress der Adventszeit ein bisschen verlieren. Zwischen Arbeit, der normalen Kindererziehung kommen Adventsfeiern, Geschenke kaufen, Essensplanung und die lieben Verwandtenbesuche. Sind so manche Versuchungen für dies oder das. Und manchem wird in der Advents- und auch in der Weihnachtszeit sehr bewusst, dass sie alleine sind und vielleicht nicht nur alleine, sondern auch einsam. Mir stellt sich die Frage, wie kommen wir heil durch den Advent? Oder anders gefragt, wie schaffen wir das, die Adventszeit so zu erleben und zu gestalten, dass es eine gute, eine gesegnete Zeit für uns wird? Und mit dieser Frage im Hinterkopf lese ich den Predigttext für den heutigen Sonntag, ein Text aus dem Alten Testament, aus dem Buch 1. Samuel, 2. Kapitel, die Verse 1 bis 10. 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 10. Hanna sang ein Loblied. Der Herr erfüllte mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist ein Fels. Keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr alles hört, was ihr sagt, und ihm nichts entgeht, was ihr tut? Die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen, doch die Schwachen bekommen neue Kraft. Wer immer satt geworden ist, muss nun ein Stück Brot hart arbeiten, für ein Stück Brot hart arbeiten. Doch wer damals Hunger litt, hat heute genug zu essen. Die unfruchtbare Frau bringt 7 Kinder zur Welt, die Kinderreiche jedoch welkt dahin. Der Herr tötet und macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und ruft sie wieder herauf. Manche macht er arm, andere dagegen reich. Er erniedrigt und erhöht Menschen, wie er es für richtig hält. Dem Verachteten hilft er aus seiner Not, er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Dem Herrn gehört die ganze Welt. Er hat sie auf ein festes Fundament gegründet, damit sie niemals wankt. Er beschützt jeden, der ihm vertraut. Doch wer von ihm nichts wissen will, der wird in Finsternis enden. Denn aus eigener Kraft erringt keiner den Sieg. Wer es wagt, mit dem Herrn zu streiten, der verliert. Er geht zugrunde, wenn Gott seinen schrecklichen Donner gegen ihn grollen lässt. Der Herr wird über die ganze Welt Gericht halten. Macht und Ehre gibt er seinem König, den er selbst auserwählt und eingesetzt hat. Liebe Gemeinde, dieser Lobgesang der Hanna ist kein typischer Adventstext. Ich weiß. Allerdings erinnert er so ein bisschen an die Lobgesänge, die in anderen biblischen Weihnachtstexten oder Vorweihnachtstexten erzählt werden, an den Lobgesang der Maria zum Beispiel oder den des Zacharias. Und mit diesen beiden wollen wir uns an den kommenden beiden Sonntagen befassen. Heute ist aber Hanna dran. Schauen wir uns diese Frau doch mal ein bisschen genauer an, die etliche Jahre vor der Geburt Jesu in Israel lebte. Hanna ist verheiratet mit Elkana. Wir erfahren gar nicht so viel über sie. Der Blick auf sie ist relativ kurz. Aber das eine, das Wichtige wissen wir, sie kann keine Kinder bekommen. So sieht es aus. Damit ist sie großer gesellschaftlicher Verachtung ausgesetzt. Denn Kinderlosigkeit wurde damals im Volk Israel wie ein Gottesfluch empfunden. Hanna ist somit eine bedauernswerte, arme, gottverlassene Frau. Sie muss mit der Demütigung leben, dass die zweite Frau ihres Mannes, Penina, ihrem Mann viele Kinder gebären kann. Sticheleien und Verletzungen sind für Hannah aller Tagesordnung. Dass Elkanah seine Frau Hannah von Herzen liebt, tröstet nur ein bisschen. Eines Tages steht die jährliche Wallfahrt an zum Heiligtum, nach Silo, zum Tempel. Der Tempel gilt den Israeliten damals als der Ort der Anwesenheit Gottes. Wenn man Gott sucht, dann im Tempel. Da ist er auf jeden Fall. Hannah nutzt diese Fahrt. Sie will sich in die Nähe Gottes begeben. Sie geht zum Tempel. Und sie spricht dort, ja, sie schreit fast so ihren ganzen Schmerz raus. Sie weint und sie klagt Gott ihre Not. Da es damals üblich ist, laut zu beten, ist es nicht verwunderlich, dass der Priester Eli diese Szene mitbekommt. Hannah ist so in ihrem Schmerz, dass Eli sie für betrunken hält. Letztendlich entwickelt sich aber ein Gespräch zwischen den beiden, zwischen diesem Priester und dieser Frau Hannah. Und vor ihm kann sie ihre Bitte, ihren Wunsch, den sie hat, noch einmal neu formulieren. Sie wünscht sich so sehr ein Kind. Der Priester, ein Bote Gottes, spricht ihr die Erfüllung dieses Wunsches zu. So geht Hannah mit dem Friedensspruch des Priesters und dieser Zusage Gottes wieder nach Hause. Und einige Zeit später trifft genau das ein, was ihr zugesagt wurde. Sie wird schwanger und bekommt einen Sohn. Sie hatte damals versprochen, ihren Sohn wieder an Gott zurückzugeben, ihm dem Tempel zur Verfügung zu stellen und letztlich damit auf ihn zu verzichten. Und als der Sohn dann alt genug ist, Samuel, erfüllt sie dieses Versprechen tatsächlich und gibt ihren Sohn damit wieder in die Hände Gottes. Und dann fasst sie ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihr Erleben in Worte und was herauskommt, ist dieser Lobgesang, den wir eben hörten. Sehr siegessicher klingen diese Worte des Lobgesanges ja schon fast ein bisschen militant. Wie ein Siegeszug nach einem gewonnenen Krieg. Manche Bilder sind für uns vielleicht eher sperrig und schwer zugänglich. Es sind die Bilder von Hannah. Ihre Worte, ihre Vorstellungen. Und sie drücken das so aus, wie sie Gott eben erlebt hat. Als einen mächtigen, starken Gott, der Situationen umdrehen kann. Von unten nach oben, alles durcheinander wirbelt. Der die Macht hat, Situationen zu ändern. Sie erlebt Gott als den, der ihrem Volk schon immer geholfen hat. Und jetzt erfährt sie das beim wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib. Gott erhört ihr persönliches Gebet. Und schließlich wendet sie sich wieder an Gott und damit schließt sich der Kreis. Und genau das finde ich so faszinierend an dieser Frau Hannah. Hannah wendet sich an Gott in ihrem Leid, mit dem, was sie so bedrückt, was sie so fertig macht und traurig. Und sie wendet sich an Gott mit ihrer Freude über das, was sie mit ihm erlebt hat. Beides hat Platz vor Gott. Sie wendet sich an Gott, als es ihr schlecht geht. Ihr ganzes Leid hat Platz vor ihm. Sie nimmt Gott mit hinein in ihre Krisensituation. Und sie weiß genau, sie hat da eine Adresse für ihre Sorgen. Sie bleibt nicht stumm, frisst nicht alles in sich hinein, sondern spricht es vor Gott aus. Und hat so diese innere Gewissheit, da ist tatsächlich dieser Gott meines Volkes, der mich hört. Sie hat diese Hoffnung, dass dieser Gott des Volkes auch ihr persönliches Leben bereichert und für sie eingreift. Was für eine Hoffnung. Und dann geht sie später zu Gott mit dem, was sie so hoch erfreut, was sie beglückt und sagt Danke. Sie guckt nicht nur auf das, was Gott ihr geschenkt hat, auf ihren Sohn, sondern sie guckt auf den, der ihr das geschenkt hat, auf den Geber. Sie hat einen Blick für diesen Gott, der ihr das ermöglicht. Mit der Geburt Samuels ist ihr Ansehen wiederhergestellt. Und sie findet Worte für ihren Lob für Gott. Das ist Hannah. Im Leiden, im Bitten und im Danken, im Loben ist sie mit Gott verbunden. Sie wendet sich an Gott in ihrer persönlichen Lebenssituation mit ihren ganz eigenen Worten, mit ihren Bildern, mit ihrer ganz eigenen Art. Was für eine Geschichte über Hannah, aber was für eine Geschichte auch über Gott. Im Alten Testament wird uns Gott ja hauptsächlich vorgestellt als Schöpfergott, aber noch viel mehr als Gott des Volkes Israels. Er zeigt sich diesem Volk, er wählt es als sein Eigentum, er beschützt es, er weist es zurecht. Er zeigt sich dem Volk, befreit es aus Notlagen. Und selbst wenn Gott ausnahmsweise eine Einzelperson anspricht, gilt es meistens irgendwie um eine Botschaft für das ganze Volk. Aber immer wieder blitzt es so auf, dass Gott nicht nur für das ganze Volk da ist, sondern für jeden Menschen ganz persönlich, dass es ihm um den einzelnen Menschen geht. Er kümmert sich. Immer wieder geht Gott in Kontakt mit einzelnen Menschen. Und da wird so deutlich, dass Gott ein Kontaktgott ist, ein Beziehungsgott, ein Gott der Begegnung. Gott ist alles andere als ein ferner Gott, der irgendwo über uns in den Sphären schwebt. Gott ist persönlich. Gott ist interessiert, nämlich an uns. Und genau das bedenken wir in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit. Wir denken an Gott, der in Jesus in die Welt hineinkommt. Eben weil er Interesse hat, weil er persönlich werden will mit uns, weil er in Kontakt kommen will mit uns Menschen. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen, hat als Mensch hier gelebt, hat gelitten als ein Mensch und ist den Weg ans Kreuz gegangen. Wir haben gestern, als wir den Stand aufbauten am Weihnachtsmarkt und diese Krippenlandschaft, überlegt, ob Jesus jetzt als Baby in die Krippe soll oder nicht. Es ist noch nicht Weihnachten, aber natürlich ist auch schon Weihnachten gewesen. Jesus ist ja schon gekommen. Und wir haben es nicht geschafft, die Spannung auszuhalten, ihn nicht reinzulegen. Vielleicht auch, um deutlich zu machen, er ist doch gekommen. Wir müssen ja jetzt nicht so tun, als wäre er nicht gekommen. Für mich werden hier drei Wesensmerkmale Gottes deutlich. Erstens, Gott ist erfahrbar. Das haben wir hier an Hannah erlebt. Und Gott hilft. Und hier hilft der Hannah auf ganz wunderbare Art und Weise. Und das Dritte, vielleicht ein bisschen spannungsreich, Gott bleibt der geheimnisvolle und der souveräne Gott. Denn, das wissen wir auch, nicht jedem Menschen hilft er so, wie er Hannah geholfen hat. Wir haben unsere Bitten und unsere Nöte und nicht alles wendet Gott in einem Fingerschnipsen zum Guten, sodass wir das als Gutes erkennen. Manchmal sehen wir Gottes Hilfe nicht. Manchmal ändert Gott die Situation eben nicht. Zumindest nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, wie er sie ändern sollte. Aber eben das gehört auch zu Gott. Hannah formuliert es auch. Gott handelt mit den Menschen, wie er es für richtig hält. Ich würde mal ganz lapidar sagen, Gott lässt sich nicht reinquatschen. Er will gebeten werden, aber wie er sich dann entscheidet, das ist seine Entscheidung. Er bleibt souverän. Das ist eine Seite Gottes, die uns manchmal ein bisschen unheimlich ist und auch Not macht, weil wir damit nicht so gut umgehen können. Wir wünschen uns so viel anders in dieser Welt. Natürlich in unserem persönlichen Leben, aber auch wenn wir uns so das ganze Weltgeschehen angucken. Wir wollen mehr Gerechtigkeit in dieser Welt, mehr Verständnis füreinander. Wir wollen weniger Naturkatastrophen und überhaupt gar keinen Krieg. Aber nicht alles tritt jetzt genauso ein. Und wir müssen lernen, damit zu leben, damit umzugehen und Gott auch Gott sein zu lassen. Und wenn wir es dann doch wieder erleben, dass er eingreift, dann können wir einfach froh und dankbar sein. Und Gott kann uns helfen, diese Spannung, die wir nicht auflösen können, zu ertragen, damit zu leben. Denn diese Spannung bleibt. Gott will gebeten werden, auf jeden Fall, und ändert Dinge, aber er ändert nicht alles sofort, sodass wir es erkennen. Manchmal können wir erleben, dass Gott uns hilft, ganz konkret wie Hannah, und auch, dass er uns hilft, diese Spannung auszuhalten und ja nicht unseren Glauben an ihn zu verlieren, sondern einfach ein weiteres Wesensmerkmal Gottes zu erkennen. Er ist geheimnisvoll, manchmal verborgen und souverän. Das ist unser Gott, so ist er auch. Liebe Gemeinde, Hannah wendet sich an Gott mit ihrer ganz eigenen Art. Und Gott begegnet Hannah eben auf seine ganz eigene Art. Der dritte Aspekt dieser Predigt, das sind wir. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, wie kommen wir heil durch den Advent? Wie schaffen wir das, dass die Adventszeit eine gesegnete und eine gute Zeit wird? Ich glaube, dass darin Heil für uns liegt, in dem Nahsein zu Gott, in dem bei Gott sein, so wie Hannah zu Gott kommt. Und zwar Heil im Sinne von etwas, was gut für uns ist, was uns heil macht, was unsere Seele heilt. Und ich glaube, das können wir uns von Hannah so ein Stück abgucken und das uns immer wieder bewusst machen, dass Gott auch heute ein Gott der Begegnung ist. Und dass wir damit rechnen dürfen, dass er eingreift in das Leben von uns und in das Geschehen dieser Welt. Und dass Gott auch uns begegnen will. Nicht erst, wenn wir Heiligabend fett gegessen haben, die Geschenke ausgepackt sind und wir uns entspannen. Nee, auch schon vorher. In dem Stress der Adventszeit oder in der Einsamkeit der Adventszeit. In dem, was uns das Leben schwer macht. Vielleicht in der Hektik oder in den Enttäuschungen des Lebens. In der Überforderung, die wir in mancher Situation so fühlen. Aber eben auch in dem, was uns Freude macht, in den schönen Dingen, die so aufblitzen, im Gelingen von Dingen, in heilsamen Begegnungen mit Menschen. Wir können den Advent heil erleben, wenn wir uns an Gott wenden und wenn wir in seiner Nähe sind. Ich glaube, dass wir uns manchmal ein bisschen zu schnell ablenken lassen von dem, was wichtig und was wesentlich ist. Ich backe auch gern Plätzchen und ich kaufe Tannenzweige und schmücke die Wohnung und ich kaufe Geschenke und schreibe Karten. Es gibt so viel zu tun noch bis Heiligabend. Und wir tappen manchmal immer wieder in diese gleiche Falle, dass wir annehmen, wenn wir das alles erledigt haben, dann sind wir bereit für, ich weiß nicht, für was denn eigentlich, für das Gute im Leben, für Gott, für Begegnungen. Wenn wir das und das erledigt haben, dann kann was Gutes passieren. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, dass wir Heil erleben können, eben in diesen Dingen, die wir tun oder vielleicht auch manchmal in dem Lassen. Ich habe in diesem Advent mir überlegt, was mich eigentlich besonders stresst. Und da sind mir zwei Dinge eingefallen und ich habe es tatsächlich geschafft, das eine so zu reduzieren, dass es nicht stresst und das andere zu lassen. Ich glaube, es gibt Zwänge, die wir nicht ändern können. Das wäre albern zu meinen, wir können die Welt auf den Kopf stellen und können uns einfach nur hinsetzen und nur auf Gott warten und gar nichts mehr machen. Irgendjemand muss einkaufen und das Essen kochen. Wir können uns nicht jeden Mittag bei jemandem einladen, obwohl es wäre vielleicht ein Versuch wert. Aber vielleicht sollten wir so fair sein, dann auch mal jemanden einzuladen, damit er auch mal diese Ruhe genießen kann. Aber manche Zwänge, die legen wir uns nur selber auf. Das macht kein anderer, das machen wir ganz alleine. Und wundern uns, dass wir gestresst sind und dass wir nicht wirklich zur Ruhe kommen. Es gibt so viele gute Dinge, und es gibt auch so einen Spruch, ne? Das Gute ist das Hindernis vom wirklich Guten oder so ähnlich. Mir ist ja nicht wirklich eingefallen. Also es gibt tausend gute Dinge. Die Frage ist, sind das die wesentlichen Dinge? Sind die gut in diesem Moment und gut für uns und für andere? Wir könnten uns den Tag vollballern mit tausend guten Dingen und sitzen am Ende des Tages da und denken, Mensch, der Tag war trotzdem überflüssig. Ich weiß, dass wir Gottes Begegnungen nicht selber machen können. So souverän ist und bleibt Gott, dass er selber entscheidet, wann und auf welche Art er uns begegnet. Aber ich glaube, dass wir es schaffen können, einen Rahmen zu setzen dafür, dass das überhaupt geht. Ich glaube tatsächlich, dass manchmal Gott so wie neben uns steht und sagt, ich wäre jetzt bereit. Wenn du mal ein bisschen Zeit hast, ich bin da. Und wir irgendwie vor lauter Plätzchen backen und Geschenke kaufen, das irgendwie übersehen. Gottes Begegnung, Gott nahe kommen, hat in unserer Zeit viel mit Ruhe und mit Stille zu tun. Wir können nicht mal eben schnell auf Gott hören. Das geht nicht. Wir brauchen dafür Vorbereitung und Zeit und Ruhe. Die frühen Christen haben den Advent auch stille Zeit genannt. Wenn man sich das mal heute überlegt, das ist fast wie Hohn, oder? Das ist eine der hektischsten Zeiten im ganzen Jahr. Und ich will gar nichts dagegen sagen. Ich mag diese Dinge alle. Aber schon damals haben die Menschen gemerkt, die Christen gemerkt, dass sie anfangen, Advent zu feiern, wenn sie sich auch mal zurückziehen. Wenn Advent was mit Stille zu tun hat, mit der Möglichkeit zu sich und zu Gott zu kommen. Die Menschen, die Christen damals spürten, dass sie die Kraft brauchen, die aus der Stille kommt, aus der Begegnung mit Gott. Und ich glaube, dass wir diese Kraft heute aus der Stille mehr denn je brauchen. Viele von uns müssen ständig verfügbar sein übers Handy. Und wenn man seine E-Mails liest, dann gibt es immer ganz schnell ganz neue Aufgaben, die ganz schnell angegangen und beantwortet werden müssen. Wir sind ruhelos und zerstreuen uns dann mit Musik und anderen Aktionen und wundern uns, dass wir nicht zur Ruhe kommen. Jemand sagte einmal, wenn man nie alleine ist, ist es praktisch unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Nur wer allein ist, findet Zeit und Platz für Gott und nur für Gott allein. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Satz hier sagen kann, weil das so hoch ist, finde ich. Wer nie allein ist, dem ist es praktisch unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Das muss man erstmal durchdenken. Nur wer allein ist, findet Zeit und Platz für Gott, nur für Gott allein. Also seien alle hochgepriesen, die alleine leben, oder was? Aber auch wer alleine lebt, ist ja nicht immer allein, weil eben so viele Dinge da sind. Ich glaube, dass Gott in unser Leben hineinreden möchte, aber dass Gott eben oft ganz leise redet und dass wir ihn manchmal nur hören, wenn wir selber leise werden. Und in diesem Vorweihnachtstrubel ist das manchmal schon ganz schön schwierig. Deshalb finde ich, ist der Sonntagmorgen eine gute Gelegenheit, daran wieder zu erinnern, dass wir uns die Zeit nehmen, um diese andere Welt Gottes zu entdecken und nicht am Ende des Jahres da zu sitzen und zu sagen, ups, der Advent war schön, aber irgendwie ist mir so das Wesentliche irgendwie gar nicht begegnet. Stille ist ein Schweigen, das den Menschen Augen und Ohren öffnet für eine andere Welt. Ich finde, das ist ein wunderbarer Satz. Und ich glaube, dass wir das brauchen, diese Ruhe, um diese andere Welt, diese Welt Gottes zu sehen. Und ich glaube, dass wir das brauchen, gerade wenn es so viel zu tun gibt und auch manches von dem, was wir ja nicht abschaffen können. Ich glaube, dass es sich lohnt, still zu werden und zur inneren Ruhe zu kommen und zu Gott zu gehen. Das muss ja nicht immer lange sein. Das muss keine bestimmte Zeit des Tages sein. Vielleicht müssten wir einfach genug Ruhe erstmal haben und das mal durchzuüberlegen, wie wir das gestalten können. Der echte Advent, glaube ich, findet dann statt, wenn wir Gott begegnen, beziehungsweise wenn Gott uns begegnet. Wir feiern im Advent, dass Gott kommt. Wir feiern natürlich auch, dass er schon gekommen ist. Und dass er mitten unter uns ist, aber das, manches ist noch nicht so sichtbar. Manchmal brauchen wir Raum und Zeit, das zu erspüren und zu sehen. Mit Aufmerksamkeit und mit Liebe hingucken in diese Welt, um wahrzunehmen, wo ist denn da schon was von dem, was Gott wirkt in dieser Welt. Manchmal kommt das so, dass du denkst, boah, ja, da ist Gott. Wenn ich so ein Taufzeugnis höre, denke ich, boah, da ist Gott. Toll. Aber manche Dinge sind auch viel leiser, da muss ich besser hingucken. Vielleicht gibt es ja Zeiten in dieser Adventszeit, wo wir diesen Lärm, die Hektik und so mal für einen kurzen Moment ausschalten können, um die Zeichen von Gottes Anwesenheit wahrzunehmen. Vielleicht schaffen wir das jeden Tag, einen Moment der Stille uns zu gönnen. Nicht, weil es sich so gehört oder weil jemand das fordert, sondern weil es gut ist, weil uns das gut tut und weil es Gott Raum gibt in unserem Leben. Ein Moment, in dem wir uns Gott ganz öffnen. Vielleicht am Anfang des Tages gleich unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten, vielleicht noch im Bett liegend, bevor der ganze Tag so an uns mit den Aufgaben vollballert. Oder vielleicht eine Tea-Time mit Gott einrichten, am Nachmittag, wenn es so langsam dunkel wird, eine Tasse Tee in die Hand nehmen, eine Kerze anzünden und einfach eine Viertelstunde mal nur da sitzen, gar nichts machen, keine Musik, einfach mal da sein für Gott. Oder vielleicht abends, bevor der Tag zu Ende geht, den Tag einmal reflektieren. Was war heute? Was war gut? Was will ich loslassen? Wo ist Gott mir begegnet heute? Gott ist schon anwesend aber es braucht ein aufmerksames und ein ruhiges Herz, um zu entdecken, wo er sich versteckt hat. Und es braucht Ruhe und Zeit, ihm zu begegnen. Gott wartet auf uns. Er will uns begegnen. Geben wir ihm die Möglichkeit und den Raum, das zu tun. Amen.